Guten Morgen. Mein Name ist Michi und wie die meisten von euch wissen, bin ich Schweizer und der Rest hört es dann wahrscheinlich. Wir Schweizer sind nicht nur bekannt dafür, dass wir Uhren und Schokolade und eine komische Sprache haben, sondern vielleicht habt ihr auch schon mal mitbekommen, dass wir ständig Volksabstimmungen machen. Wir dürfen über alles Mögliche abstimmen, ständig und über die sonderbarsten Themen. Ich habe euch mal eins mitgebracht. Also, wir konnten abstimmen darüber, ob man 2 Uhr morgens an einer Tankstelle Bratwürste kaufen soll. In einzelnen Kantonen, also sozusagen Schweizer Bundesländern, wird nicht mal schriftlich abgestimmt, sondern an einer Versammlung. Das sieht dann ungefähr so aus. Also die Leute treffen sich tatsächlich und stimmen ab per Handerhebung. Das ist kein Scherz, das Bild ist nicht alt. Also das machen wir heute noch. Also die haben abgestimmt darüber, ob man 2 Uhr morgens an der Tankstelle eine Bratwurst kaufen kann. Also wir Schweizer ticken ein bisschen anders, schließlich machen wir auch Käse mit Löchern drin. Bei solchen Abstimmungen geht es oft um Gesetzesänderungen. Also ein neues Gesetz oder ein neues Gesetz ersetzt ein altes Gesetz, ein Gesetz wird angepasst. Nämlich, seit der Abstimmung dürfen wir morgens um 2 an der Tankstelle Bratwürste kaufen. Das war vorher verboten. Yeah. Also das Parlament und das Volk zusammen ändern Gesetze. Das ist in einer direkten Demokratie wie der Schweiz so üblich. Und so ändern sich über die Zeit das, was gilt für das Volk. Jetzt bei Gottes Reich ist das komplett anders. Gottes Reich ist keine Demokratie und deshalb funktionieren auch Gesetzesänderungen anders. Und genau um eine solche Gesetzesänderung geht es in der heutigen Predigt. Paulus beschreibt nämlich in seinem Predigttext für heute, Römer 8,2, wie das in Gottes Reich funktioniert. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Nochmal, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Also Jesus hat mit seiner Auferstehung für uns ein Gesetz durch ein anderes Gesetz ersetzt. Und das wollen wir heute Morgen genau anschauen, wie das kam, was das bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Anderli hat letzten Sonntag die Einführung gemacht in das Kapitel 8 vom Römerbrief, das ist unsere aktuelle Predigtserie. Und wie Anderli schon gesagt hat, ist Römer 8 ein spezielles Kapitel in der Bibel. Über Bibelstellen von Römer 8 zu predigen ist nicht ganz einfach. Und zwar aus einem besonderen Grund. Weil wenn wir den Römerbrief als Ganzes anschauen, ist seine Struktur ungefähr so. Also, zuerst mal fasst Paulus eigentlich den Inhalt der ganzen Bibel im Römerbrief zusammen. Und zusätzlich noch beginnt er und zieht immer engere Kreise, um dann immer komprimierter zum Kapitel 8 zu kommen. Kapitel 8 ist so der Höhepunkt des Römerbriefes, was super, super komprimiert den restlichen Inhalt zusammenfasst, worauf Paulus das nachher wieder entfaltet in den restlichen Kapiteln. Das heißt, wenn wir über einen Vers von Kapitel 8 predigen wie heute, dann müssen wir immer wieder hin und her springen, um zu verstehen, wie Paulus das eigentlich überhaupt gemeint hat. Das heißt, wir werden heute nicht nur diesen einen Vers anschauen, sondern ganz viel drumherum auch noch. Ihr werdet staunen, wie viel Inhalt sich in diesem einen Vers verbirgt. Das ist wie die Knospe einer Blüte, die erst ganz, ganz dicht ist und dann Stück für Stück aufgeht. Und so werden wir die Blatt für Blatt ein bisschen auseinandernehmen und erkennen, wie schön sie ist und was da alles drinsteckt. Und wir Reformierten glauben, dass die Bibel sich selbst auslegt. Das heißt, ihr werdet auch heute sehen, wie das ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir von dem Schöpfungsbericht bis hin zur Offenbarung diesen Bogen spannen, um zu verstehen, was dieser Vers eigentlich bedeutet. Wir sollten Bibelverse im Kontext der ganzen Bibel auslegen. Das gilt erst recht, wenn es nur ein einzelner Vers ist. Also, wir fangen vorne an. Römer 8,2 beginnt mit, denn wenn du. Es geht heute Morgen also nicht um eine abstrakte Gesetzesänderung, die uns nur ganz am Rande interessiert, wie du vielleicht bislang gedacht hast, als ich von Gesetzen sprach. Nein, es geht um dich. Denn wenn du, also solltest du besser zuhören und aufpassen. Ich habe versucht, den ganzen Predigtinhalt in einem Bild darzustellen. Fängt so an. Dieses Bild werden wir Stück für Stück über die Predigt aufbauen. Am Schluss der Predigt solltet ihr das ganze Bild haben und das soll euch helfen, euch an diesen Vers zu erinnern. Also wir werden immer wieder auf dieses Bild zurückkommen und das weiterentwickeln. Also die zwei, die stehen hier für dich. Das bist du. Du. Ich hoffe, du erkennst dich darin wieder. Der links erinnert mich irgendwie an Thorsten. Ich weiß nicht, warum. Also, der Bibelvers geht weiter mit Christus verbunden bist. Paulus macht hier eine Einschränkung. Das, was er sagt in diesem Vers, gilt nicht für alle Menschen. Das gilt für die Menschen, die mit Christus verbunden sind. Die erste Frage ist jetzt nun, ja, wer ist denn genau das? Was heißt das? Was heißt mit Christus verbunden zu sein? Wenn es um mich geht, wann bin ich denn mit Christus verbunden? Um das euch näher zu bringen, möchte ich einen Mann und seine Geschichte vorstellen. Das ist Peter Föhn. Peter Föhn hat die Zähne schön. Also, ich lasse Peter Föhn erzählen. Er erzählt von sich. Was soll's, was bringt's? Keine anderen Fragen haben in meinem Inneren mehr rumort als diese. Vielleicht nicht als klare Gedanken, aber als schmerzlich dumpfes Gefühl. Früher in der Schule, später im Beruf, im Urlaub und in der Freizeit, selbst in Beziehungen und Freundschaften, stellte ich oft verwundert fest, sogar in guten Momenten und Begegnungen fühle ich mich am Ende doch seltsam allein, einsam und leer. Was bringt das Ganze? Wozu bin ich auf der Welt? Meine Fragen waren Ausdruck tiefster Sehnsucht nach Leben und Sinn. Trotz Erfolg in der Schule und einer hübschen Freundin spürte ich zunehmend und mit erschreckender Klarheit, ich kann mir wirkliches Leben und echten Sinn nicht selber geben. Ich kann es weder machen, noch kaufen oder im Rennen um Karriere und Status finden. Vielleicht ließ mich diese Ratlosigkeit damals aufhorchen, als ein Mitstudent eine weitere Frage in mein Leben brachte. Und wenn es wahr wäre, das mit diesem Jesus, wenn du wahrhaftig im Glauben an ihn zum Sinn deines Lebens fändest? Der Kollege, Eddie hieß er, war ein guter Typ. Er schwatzte nicht auf mich ein, aber er ermunterte mich, zu Jesus zu beten und einfach offen zu sein, was passieren würde. Mit viel Herzklopfen tat ich das. Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt und du Gott bist, lass mich dich besser kennenlernen. Mit diesem schlichten Gebet habe ich Jesus mein ganzes Leben anvertraut und folge ihm seither mit Freude nach. Glauben ist für mich keine religiöse Übung, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus. Also Peter Föhn erklärt uns, was es heißt, mit Christus verbunden zu sein. Jesus sein Leben anzuvertrauen und dadurch eine persönliche Beziehung mit ihm zu pflegen. Und ich möchte dich hier und jetzt fragen, bist du mit Christus verbunden? Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? Wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast, das Zentrum deines Lebens zu sein, so möchte ich dir Mut zusprechen heute Morgen, diesen Schritt noch wagen. Du kannst gern nach dem Gottesdienst auf jemand vom Leitungsteam oder sonst jemand von der Gemeinde zugehen und gemeinsam mit einem einfachen Gebet dein Leben in Gottes Hände legen. Unser Bibelvers von heute sagt also, wenn du eine persönliche Beziehung mit Jesus hast, so wie Peter das gemacht hat, dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also, du bist mit Christus verbunden, deshalb nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. So, jetzt merkt ihr, was ich gemeint habe mit der Text ist komprimiert. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Habt ihr es schon mal überlegt? Was meint Paulus damit? Was heißt es, unter diesem Gesetz zu stehen? Oder noch besser, was heißt es, nicht mehr unter diesem Gesetz zu stehen? Damit wir das verstehen, müssen wir dieses Gesetz genauer anschauen. Paulus macht es uns nicht ganz einfach. Er redet in seinen Briefen oft vom Gesetz oder von den Gesetzen. Aber er meint nicht immer dasselbe Gesetz. Manchmal hat Paulus bei der Erwähnung des Wortes Gesetz einen zusätzlichen Hinweis gegeben, wie zum Beispiel hier, das Gesetz der Sünde und des Todes. Er spricht manchmal aber auch von das Gesetz des Geistes oder das Gesetz der Buchstaben oder manchmal nur vom Gesetz. Paulus unterscheidet also verschiedene Gesetze. Und hier erklärt Paulus in unserem Vers, wie Gott ein Gesetz durch ein anderes Gesetz ersetzt. Also lass uns verstehen, was wird durch was ersetzt. In Kapitel 5 gibt uns Paulus einen Hinweis, was denn dieses Gesetz der Sünde und des Todes sein kann. Er erklärt wenigstens erstmal, woher es kommt. Durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Also, Adam hat mit diesem Gesetz zu tun. Durch Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Lass uns zu Adam gehen. Adam war am Anfang. In 1. Mose 2,9 heißt es, in der Mitte des Garten Eden standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. So, jetzt wird es zu einer Lektion in Botanik. Wir müssen über Bäume reden. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, Pflanzen, Tiere, letztendlich den Menschen. Und er erklärt den Menschen, wie das alles funktioniert mit seiner Schöpfung. Da stehen also zwei Bäume da. Man kann die beiden Bäume den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis nennen. Diese Bäume haben je Special Effects. Nämlich, wer von den Früchten des Baumes der Erkenntnis isst, wird Gut und Böse unterscheiden können. Wer von den Früchten des Baumes des Lebens isst, wird ewig leben. Nachdem Gott das alles gemacht hat und die Menschen in den Garten Eden gestellt hat, gibt er ihnen eine Aufgabe und eine Regel. In 1. Mose 2,15 bis 17 heißt es, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Also so schwierig war das nicht. Eine Aufgabe, eine Spielregel. Okay? Die Messlatte hing nicht wahnsinnig hoch. Von diesem Baum darfst du nicht essen. Ihr kennt, wie die Story weitergeht. Es ist wie bei kleinen Kindern, manchmal auch wie bei großen Kindern. Alles, was verboten ist, ist doppelt so interessant. Mein Neffe war als Dreijähriger ziemlich beratungsresistent. Dass eine heiße Kochplatte tatsächlich heiß ist und man sich da die Finger verbrennt, hat er erst geglaubt, nachdem es dreimal experimentell verifiziert hatte. Bei uns in der Industrie nennt man das Validierung. Das ist dreimal hintereinander dasselbe, dann ist okay. Dann kann man davon ausgehen, dass es auch ein viertes Mal das so sein wird. Erwachsene sind oft auch nicht viel besser. Der Reiz des Verbotenen ist oft ein starker Antreiber. Also, von der Schlange verführt, essen Adam und Eva von den verbotenen Früchten. Sie widersetzen sich damit diesem ein einzigen Gebot, was Gott ihnen gegeben hatte. Und diese Handlung, die Adam und Eva gemacht haben, die können wir stellvertretend für die ganze Menschheit interpretieren. Egal wie viel Gebote oder wie wenig Gebote Gott uns gibt, wir schaffen es nicht mal, eines einzuhalten. Gottes Reaktion war heftig. In 1. Mose 3, 22 bis 24 heißt es, dann sagte Gott, nun ist der Mensch geworden wie wir. Interessanter Hinweis auf die Dreieinigkeit. Weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er für immer. Das scheint für Gott ein ganz furchtbarer Gedanke zu sein. Die sie jetzt geworden sind, auch noch ewig, das ertrage ich nicht. Auf der Ostseite des Gartens stellte er Engel mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zum Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Also, der Mensch wollte sich auf eine Stufe mit Gott stellen. Das geht aus Gottes Sicht gar nicht. Sich Gottes Willen zu widersetzen, nennen wir Sünde. Und mit dieser allerersten Sünde hat Adam die ganze Menschheit zu Sündern gemacht, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstmal alle Menschen und zweitens durch und durch. Nicht nur ein bisschen, nicht nur hier, nicht nur da, sondern komplett. Also, alle Menschen in ihrem ganzen Menschsein. Und was Gott nicht wollte, ist, dass wir in diesem Zustand ewiges Leben haben. Deshalb hat er alles daran gesetzt, dass die Menschen vom zweiten Baum, dem Baum des Lebens, auch noch essen können. Die Menschen müssen den Garten Eden verlassen und Gott stellt bewaffnete Engel auf, die den Zugang zum Baum des Lebens versperren. Ich finde das ziemlich abgefahren. Engel mit flammenden Schwertern. Also ich stelle mir vor, wenn Gidi und Zili jetzt hier wären, die wären voll begeistert. Nach Ansicht meines Sohnes habe ich nicht viel Plan, und das stimmt von Star Wars. Aber im Vergleich zu zum Beispiel Star Wars Stormtroopers mit Flammenwerfern, die sind Pipifax im Gegensatz zu den Engeln mit den Feuerschwertern. Gott hält also seit dem Sündenfall den Baum des Lebens so bewacht, dass kein Mensch von ihm essen kann. Wenn wir uns jetzt die Bedeutung dieser Bäume nochmal anschauen, haben wir der Baum der Erkenntnis, den können wir sagen, der definiert auf eine Art und Weise das Gesetz der Sünde und des Todes. Und der Baum des Lebens, können wir sagen, der definiert das Gesetz des Lebens. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Special Effects von diesen beiden Bäumen. Der Genuss vom Baum der Erkenntnis hat Gott verboten, weil das für die Menschen auch einen üblen Nebeneffekt hatte. Das Gesetz der Sünde und des Todes kam über die Menschen. Sie können zwar Gut und Böse unterscheiden, aber das war nicht alles, sondern das Gesetz der Sünde und des Todes kam mit. Um zu verstehen, was für eine Art von Gesetz das tatsächlich ist, müssen wir noch mal ein bisschen ausholen. Nach einem Ausflug in die Botanik muss ich euch jetzt noch in die Juristerei mitnehmen, tut mir leid. Wir haben einmal sogenannte rechtsverbindliche Gesetze. Das sind festgeschriebene Regeln, zu deren Einhaltung eine Gesellschaft sich verpflichtet. Also zum Beispiel morgens um 2 keine Bratwürste zu verkaufen. Je nach Gesellschaftsform geschieht das mehr oder weniger freiwillig. In Nordkorea ist die Auswahlmöglichkeit nicht wahnsinnig groß. Aber jeder Mensch kann sich entscheiden, ob er sich an diese Gesetze halten will oder nicht. Auch wenn ich in einem Staat lebe, wo ich nicht mitreden kann, wie die Gesetze sind, kann ich mich trotzdem dafür oder dagegen entscheiden, ob ich mich dran halten will. Diejenigen, die sich nicht dran halten, werden üblicherweise von einem Gericht bestraft und müssen Buße tun. Und ein rechtsverbindliches Gesetz gilt normalerweise ab dem Zeitpunkt, wo entweder der Diktator es ausgesprochen hat oder in einem Rechtsstaat, nachdem es festgehalten worden ist und für verbindlich erklärt worden ist. Und dazu jetzt gibt es eine komplett andere Art von Gesetzen, nämlich sogenannte Naturgesetze. Ihr kennt, jetzt muss ich sagen, ja genau, ich habe was vergessen, mein Requisit. Also, ihr kennt ganz intuitiv ein elementares Naturgesetz, das der Gravitation oder Erdanziehungskraft. Also, wenn ich den Apfel fallen lasse, kommt er unten an. Seit Newton unter dem Apfelbaum saß und ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, so sagt es wenigstens die Überlieferung, verstehen wir das Gesetz der Erdanziehungskraft. Der Unterschied zu einem rechtsverbindlichen Gesetz ist, dieses Gesetz gab es schon davor. Bevor Newton es aufgeschrieben hat, hat es schon wunderbar funktioniert. Es ist eine Eigenschaft des Universums, eine Kraft, die sich zwar physikalisch beschreiben lässt, aber nur dadurch, dass wir sie beschreiben, wird sie nicht anders. Die ist schon vorher da, sie ist nachher da, sie verändert sich nicht, sie ist dann einfach beschrieben. Das Gravitationsgesetz ist ganz allgemein und ganz unabhängig von irgendwelchen Beschlüssen gültig. Wir können uns ihm auch nicht widersetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich halte mich nicht mehr daran. Wir sind ihm eigentlich ausgeliefert. Wir können nur lernen, damit umzugehen. Und so wie das Gravitationsgesetz ein Naturgesetz ist, ist auch das Gesetz der Sünde und des Todes ein Naturgesetz. Es hat die Eigenschaften, dass es einfach da ist. Seit dem Sündenfall ist es da. David besingt das in Psalm 51,7 so. Seit mein Leben im Leib meiner Mutter begann, liegt Schuld auf mir. Von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Alle Menschen sind seit Adam Sünder, ob sie wollen oder nicht. Wir sind nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Also wir haben alle eine innere Neigung, uns immer wieder gegen Gott zu stellen, gegen ihn zu rebellieren. Auch Paulus geht es nicht besser. In Römer 7, 19 schreibt er, ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Also auch Paulus geht es nicht anders, dass er immer wieder darüber stolpert. Und wenn wir vom Gesetz in der Bibel lesen oder hören, denken wir oft zuerst an das Gesetz, was Gott Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat, die 10 Gebote. Im Gegensatz zum Gesetz der Sünde und des Todes ist das ein schriftliches Gesetz, das einzelne Übertretungen definiert. Wir können zwar seit Adam und Eva von Gut und Böse unterscheiden. Also das gibt so, ich weiß, was oben und unten ist. Aber wir wissen nicht, wo ist die Grenze. Wo ist gut, wo ist böse? Also wo, in welche Richtung, weiß ich. Aber ab wann? Ab wann ist was gut und ab wann ist es böse? Und wir wussten auch nicht als Menschen, wie viel Buße braucht es, um etwas wieder gut zu machen. Ich habe letztendlich mich durch den 3. Mose gekämpft, die ganze Gesetzessammlung, habe gelitten und habe Gott gefragt, sag mal, für was ist das eigentlich gut? Warum braucht es das? Bis mir klar wurde, das Gesetz beschreibt, was wir wieder tun müssen als Wiedergutmachung, um wieder vor Gott treten zu können. Und Gott wollte uns einfach zeigen, es geht eh nicht, ihr schafft es nicht, es macht keinen Sinn, ihr kriegt es nicht hin. In Römer 5,20 schreibt Paulus, das Gesetz des Mose aber kam später hinzu, um die Wirkung der Sünde zu vergrößern. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Das Gesetz, das Gott Mose gab, Paulus schreibt auch von dem Gesetz der Buchstaben, können wir uns wie eine Lupe vorstellen. Die Lupe definiert die einzelnen Sünden eigentlich erst so richtig. Sie macht sie sichtbar und definiert die Größe unserer Schuld. Paulus beschreibt beispielhaft die Wirkung dieser Lupe für sich selbst in Römer 7,7. Wo er sagt, ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Also Paulus hat das gebraucht, um zu verstehen, was denn eigentlich die Sünde tatsächlich ist. Und welches Verhalten im Detail Gott nicht gut findet. Paulus schreibt nichts darüber, was genau jetzt im Detail seine Begierden waren, von denen er hier schreibt. Er verwendet das griechische Wort Epithumia. Das kann man übersetzen mit Sehnsucht, Verlangen, Lust, Begierde. Ich habe keine Ahnung, von was Paulus genau schreibt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Paulus das Gesetz nicht kennen würde, wäre es für ihn vielleicht ganz okay, eifersüchtig nach dem Porsche des Nachbarn zu schielen oder ständig jammernd andere um ihre Gesundheit zu beneiden, weil er nicht gesund war die ganze Zeit irgendwie. Aber jetzt kennt er das Gesetz und deshalb weiß er, dass er das nicht tun soll. So, ich probiere mal das alles wieder zusammenzubringen. Also, Adam hat das Gesetz der Sünde und des Todes in die Welt gebracht. Es hat alle Menschen zu Sündern gemacht. Gott gab Mose das Gesetz der Buchstaben, damit wir verbindliche Regeln haben, die falsches Verhalten zutage fördern. Und diese umfangreiche Gesetzessammlung sollte dem Volk Gottes die eigene Unzulänglichkeit Gott gegenüber vor Augen führen. Und dann kam der Bruch. Jetzt wurde alles anders. Nämlich, Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt. Und durch Gottes Gnade hat sich alles verändert. Grace changes everything. Ich bringe es jede Predigt. Jesus hat das Gesetz des Geistes eingeführt und damit das Gesetz der Sünde und des Todes ersetzt. Also, ein neues Gesetz kommt, das alte verschwindet. Damit sind wir nicht mehr unter diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Es hat keine Gültigkeit mehr für uns. Das ist so krass, wie wenn das Gravitationsgesetz plötzlich nicht mehr gilt. Newton fällt der Apfel nicht mehr auf den Kopf. Gar nichts fällt mehr nach unten. Es gibt nicht mal mehr unten und oben. Es ist nicht klar, was unten ist. Wenn man genügend weit weg ist von der Erde, dann funktioniert die Erdanziehungskraft nur noch so schwach, dass sie keine Wirkung mehr wirklich entfalten kann. Astronauten erleben das, wenn sie in der Space Station sind. Da schwebt der Apfel plötzlich. Anstatt nach unten zu fallen. Wobei, wo unten ist, ist gar nicht mehr klar. Weil, wenn es keine Anziehungskraft mehr gibt, ist unten und oben irgendwie völlig irrelevant. Ich stelle mir das extrem irritierend vor. Dein Leben lang fiel alles, was du losgelassen hast, nach unten. Und plötzlich schwebt es. Ich wollte euch das vorzeigen. Ich habe es dann sein gelassen. Also das Bild reicht. Das Wort fallen verliert seine Bedeutung, weil es fällt nichts mehr. Alles ist anders. Grace changes everything. Die Gnade verändert alles. Die Auferstehung von Jesus hat alles verändert. Wenn wir unser Leben mit Christus verbinden, dann verändern sich die Grundbedingungen unseres Lebens. Die Gravitation ist nicht mehr da. Der Apfel fällt nicht mehr nach unten. Der Apfel schwebt. Alles, woran wir bislang geglaubt haben, ist wie weg. Grace changes everything. Unsere Werte verschieben sich. Was früher wichtig war, ist plötzlich unwichtig. Und statt um dich selbst dreht sich dein Leben plötzlich um Gott. Ich möchte euch noch einen Mann vorstellen, dessen Leben eindrücklich zeigt, was es heißt, wenn Jesus in ein Menschenleben eingreift. Das ist die Geschichte von Yazar aus Kolumbien. Seine Kindheit ist nicht einfach. Mit nur 5 Jahren wird er von der Guerilla rekrutiert und lernt, andere zu töten und alle zu hassen, die den Befehlen der Guerilla nicht folgen, insbesondere Christen. Wie alle anderen Guerillas hasste ich Christen. Ich glaubte, dass sie Spione seien und zu nichts nütze, weil sie uns keine Informationen gaben, uns nicht erlaubten, ihre Kinder zu rekrutieren und allein ihrem Gott dienten. Laut der Guerilla ist die wirksamste Strategie gegen das Christentum, Predigten zu verhindern, damit sich niemand bekehren kann. Und so verfolgt und tötet auch Yazar Christen, insbesondere Pastoren. Einmal begegnet Yazar einem Christen, der mutiger ist als alle anderen. Als der Guerillakämpfer ihm bereits die Waffe an den Kopf hält, sagt ihm der Pastor ins Gesicht: Du kannst mich töten, aber Jesus Christus bleibt trotzdem am Leben. Der Guerillakämpfer ist aufgebracht. Sei doch kein Lügner, es gibt keinen Gott. Doch sein Gegenüber lässt nicht locker. Wenn du mich tötest, musst du an meiner Stelle weiter predigen. Gott hat einen großen Plan für dein Leben, dem du nicht entkommen kannst. Heute ist Yazar 46 Jahre alt, hat eine Pastorenausbildung absolviert und arbeitet in Kolumbien für die Organisation Open Doors. Er sagt: Wie Paulus war ich ein schlechter Mann, aber Gott hat mich verändert. Durch Gottes Gnade bin ich heute ein freier Mensch. Gott hat mich dort eingesetzt, wo ich unter Christen am meisten Schäden verursacht habe, und er hat mich beschützt. Ich preise Gott dafür, dass er mir die Gelegenheit schenkt, das Evangelium weiterzugeben, denn das ist meine Mission und eine große Ehre für mich. Gottes Gnade hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Alles war anders. Grace changes everything. Und Paulus' Mission ist es zu erklären, was denn die Konsequenzen davon sind, dass Jesus alles verändert hat. So schreibt er auch in unserem Vers: Wenn du mit Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes hat dich davon befreit. Auch das Gesetz des Geistes ist wie ein Naturgesetz. Für alle, die mit Christus verbunden sind, gilt es grundsätzlich, automatisch und unabhängig davon, ob es in Buchstaben gegossen ist oder nicht. Es braucht nicht speziell in Kraft gesetzt zu werden. Es ist da. Und du kannst auch nicht dagegen verstoßen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir mit Christus verbunden sind, ändert sich nicht nur allerdings das Gesetz, sondern es gibt noch eine zweite Änderung. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Gesetz des Geistes heißt, du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dieser ist es, der dafür sorgt, dass unser Leben mehr und mehr dem entspricht, was Gott für uns vorgesehen hat, und wir weniger sündigen. Paulus schreibt, dass das Gesetz des Geistes lebendig macht. Seht ihr diesen krassen Gegensatz? Das Gesetz der Sünde führt zum Tod. Das Gesetz des Geistes macht lebendig. In Kapitel 7 schreibt Paulus, von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Aber jetzt, das ist dieser Moment, sind wir von Zwängen frei. Zum Schluss stellen wir Vers 2 noch in Zusammenhang mit Vers 1. Über Vers 1 hat Anderle letzte Woche gepredigt. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, obla, hör sie dir als MP3 an. Vers 1 heißt, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Positiv formuliert, wenn du mit Christus verbunden bist, bist du gerecht gesprochen oder freigesprochen. Das ist die Folie, die ich euch versprochen habe. Hier ist die ganze Predigt in einem Bild zusammengefasst. Wenn du mit Christus verbunden bist, bist du gerecht gesprochen, freigesprochen. Das Resultat dieses Freispruchs ist, dass sich das Gesetz ändert, dem du unterstehst, und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das gilt nicht für diejenigen, die nicht mit Christus verbunden sind. Diese Gesetzesänderung bringt große Konsequenzen für dein Leben mit sich. Du hast die himmlische Gerichtsentscheidung schon hinter dir, mit einem unwiderrufbaren Freispruch. Anstatt dass du ständig ein Damoklesschwert über dir hast, der Verurteilung. Du wirst nicht aufgrund deiner Leistungen beurteilt und gerichtet, sondern allein aufgrund deines Glaubens freigesprochen. Du kannst jetzt mit Hilfe des Heiligen Geistes wie ein Sieger gegen die Sünde ankämpfen, anstatt wie früher allein auf weiter Flur als Opfer dazustehen. Du musst nicht mehr um deinen Freispruch kämpfen, sondern du kannst mit Zuversicht und dem Heiligen Geist gegen die Sünde kämpfen, weil du schon freigesprochen bist. Ein Loose End haben wir noch, da möchte ich euch nochmal mitnehmen. Nämlich die Geschichte mit den Bäumen. Adam und Eva haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und die Menschheit in Sünde gestürzt. Anschließend hat Gott die Menschen aus dem Garten Eden rausgebracht, verbannt, Engel aufgestellt mit Feuerschwertern, damit niemand vom Baum des Lebens essen kann und dadurch ewig lebt. Dann hat Gott seinen Sohn Jesus geschickt. Jesus hat sich für unsere Schuld ans Kreuz nageln lassen und ist wieder auferstanden. Seither können wir uns mit Hilfe des Heiligen Geistes verbinden mit Christus und von Sünde freigesprochen werden. Für Menschen, die mit Christus verbunden sind, gelten die Umstände nicht mehr, unter denen Gott gesagt hat, ihr dürft nicht vom Baum des Lebens essen. In Offenbarung 2,7 heißt es, denn wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Seht ihr diesen Spannungsbogen von der Schöpfungsgeschichte, von den zwei Bäumen, wo Adam und Eva vom einen essen, von dem sie nicht essen sollen, und Gott dann den Zugang zum zweiten Baum versperrt, bis zum Ende bei der Offenbarung, wo Gott sagt, jetzt, wenn ihr in Jesus Christus seid und den Sieg habt, jetzt dürft ihr von diesem Baum essen. Adams Sünde wurde durch den Opfertod von Jesus mehr als aufgewogen. Damit kann Gott das Verbot, vom Baum des Lebens zu essen, aufheben. Und wir dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen und ewiges Leben haben. Amen. Für euch, damit ihr euch die Predigt nochmal durch den Kopf gehen lassen könnt und auch als Idee, was ihr in den Hausgruppen diskutieren könnt, habe ich euch noch ein paar Fragen mitgebracht. Vielleicht, wenn du Hausgruppe leitest, kannst du die abfotografieren. Die erste Frage lautet: Bist du mit Christus verbunden? Hast du dein Leben in seine Hände gelegt? Grace changes everything. Was hat das bei dir schon verändert? Was hat seine Gnade bei dir bewirkt? Drittens, was bedeutet es für dich, von den Zwängen der Sünde befreit zu sein? Viertens, vertraust du ihm dein ganzes Leben an oder sparst du einzelne Bereiche noch aus? Und fünftens, in welchen Bereichen deines Lebens verändert dich der Heilige Geist gerade jetzt? Ich möchte schließen mit einem Gebet. Vater, gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen bin. Was der Reichtum deiner Herrlichkeit, deines Erbes und was die überragende Größe deiner Kraft ist. Gib mir nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch deinen Geist am inwendigen Menschen zu allem Ausharren und aller Langmut. Erfülle mich mit Frieden, Freude im Glauben. Richte mein Herz auf die Liebe Gottes. Gib, dass Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt und ich in Liebe verwurzelt und imstande bin, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Christi vollkommen zu erfassen und somit erfüllt zu werden zur ganzen Fülle Gottes. Lass mich würdig wandeln zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Erfülle mich mit der Frucht der Gerechtigkeit zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes und vollende mich in allem Guten, indem du in mir schaffst, was vor dir wohlgefällig ist. Amen.